In der Formel E geht es in den ersten Wochen dieses Jahres wirklich ratzfatz. Kaum ist das erste Rennen verdaut, ist auch schon das nächste Rennwochenende wieder auf dem Plan. Da kann schon mal als Fan vorkommen, dass man gar nicht mitbekommt, was überhaupt in der elektrischen Meisterschaft so passiert. Aber dafür gibt es ja uns auf eformel.de. Unseren unabhängigen Journalismus zur Welt des elektrischen Motorsports könnt ihr unterstützen. Ganz einfach auf steadyhq.de/eformel.de. Danke für euren Support und viel Spaß mit der nächsten Episode. Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eformel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Es geht gen Osten, das erste Asienrennen des Jahres steht auf dem Programm. Beim Hyderabad E-Prix in Indien sind Porsche und Andretti die klaren Favoriten. Doch welche Konkurrenten könnten die frühen WM-Favoriten vielleicht einbremsen? Darum geht es in dieser Folge, ebenso wie um die Frage, was die Formel E nach den ersten drei Rennen des Jahres noch verbessern kann. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören! Habe ich mir mal eine Episode Pause genommen und den armen Tobi Wirtz mit dem Schnitt allein gelassen, der das aber hervorragend gemacht hat. Die Analyse in Diriyah, sehr hörenswert. Jetzt sind wir hier schon zur Vorschau Hyderabad versammelt. Es geht Schlag auf Schlag. Tobi, wie geht's dir nach der Woche, wo du eigentlich nur geschnitten hast?
Nein, ganz so schlimm war es ja nicht. Muss zugeben, hab das noch nicht so oft gemacht. Aber ich finde, hat ganz gut funktioniert und konnte man sich doch anhören, die Episode.
Auf jeden Fall. Das war für mich auch mal ganz spannend, irgendwie so meinen, in Anführungszeichen, Podcast zu hören, aber so als nur als Zuhörer. Das war mal interessant und unterhaltsam und ich finde, ihr drei habt das hervorragend gemacht. Hab allerdings, muss ich fairerweise dazu sagen, schon so ein kleines Entzugserscheinung. Was ist der Diminutiv davon? Erscheinungchen? Naja, es kribbelte wieder in den Stimmbändern, sagen wir es so. Und umso glücklicher bin ich, dass wir jetzt loslegen mit der Vorschau. Das ist Wahnsinn. Aufs nächste Rennen. Station 3 im Kalender, Rennen 4. Indien? Eine Premiere. Da freuen wir uns immer drauf, nicht wahr?
Auf jeden Fall.
Gut, dann legen wir jetzt mal los. Lassen hier das Auto durchfahren und gucken, was in den Nachrichten so passiert ist die letzte Zeit. Auf Eis. Mathias Ekström hat in Schweden das Race of Champions 2023 gewonnen. Zum ersten Mal kamen dabei größtenteils elektrische Autos zum Einsatz.
Auf Asphalt. Mehrere Fahrer wünschen sich, dass die Formel E Slicks einführt, um die Autos schneller zu machen.
Auf der Reservebank. Stoffel van Dorn wird Ersatzfahrer für Peugeot in der Langstreckenweltmeisterschaft.
Und auf der Gerichtsbank. Dort könnte sich bald die Stadt Bern wiederfinden, die in einem Streit um den E-Prix vor 4 Jahren für den inzwischen insolventen Veranstalter haften soll.
Es ist soweit, rufen sie alle in Indien. Nach jahrelangem Warten auf das erste Formel-1-Rennen ist es am nächsten Wochenende endlich soweit. Und das ist wirklich ein jahrelanges Warten gewesen. Ein indisches Team gab es. Es gab indische Fahrer, zwei, Karun Chandhok und, ich glaube nur Karun Chandhok, Jehan Daruvala als Ersatzfahrer von besagtem indischen Team Mahindra, fällt mir auf jeden Fall noch ein, vielleicht hast du gleich noch einen dritten im Kopf. Aber es ist schon eine Menge Indien irgendwie in der Formel E immer mit dabei gewesen. Jaguar beansprucht das ja auch für sich selbst, ist ja irgendwie Mutterfirma Tata. Mein Gott, die sagen alle, das ist unser Heimrennen, es ist Zeit, dass wir nach Indien kommen. Und ich finde, es ist auch Zeit, dass die Formel E in Indien fährt. Ein riesengroßes Land mit einem riesengroßen Verkehrsproblem und die Formel E ist da, um das zu lösen. So mal kurz zusammengefasst, warum dieser E-Prix jetzt stattfindet. Er findet statt in der Stadt Hyderabad. Kennt man das?
Nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. Sollte man aber kennen, ist eine Millionenstadt mit schätzungsweise 10,8 Millionen EinwohnerInnen aktuell. Immerhin dreimal so viel wie Berlin, die größte deutsche Stadt. Ja. In Indien ist es aber nur die viertgrößte hinter Mumbai, Delhi und Bangalore, gelegen im nördlichen Teil von Südindien und war lange Zeit Stadt der Perlenindustrie und wurde daher auch City of Pearls genannt.
Oh, das finde ich schön. City of Pearls. Das ist viel schöner als gestern war Football, Pro Bowl. in der Stadt der Sünde.
Las Vegas.
Ich finde irgendwie die Stadt der Perlen viel schöner. City of Pearls, ja. Wir mussten die Aussprache fairerweise für Hyderabad auch ein bisschen üben, weil, wie sprichst du das jetzt Deutsch aus mit Hüder oder doch eher Englisch? Wir haben uns letztlich für die englische Version entschieden. Das ist wohl die geläufigere Variante. Deswegen sagen wir hier im Podcast Hyderabad. Die Strecke dort in Hyderabad ist gebaut oder, ja, ne, ist schon gebaut am Hussein-Sagar.
Ja, definitiv.
Das ist wirklich ein hübscher See, wenn ich mir den so auf der Karte anschaue, beim Kartendienstleister meines Vertrauens. Künstlich angelegt, so in Herzform. Finde ich ganz süß. Der ist sogar, habe ich gelesen, älter als die Stadt selbst. Also man wird so denken, ja, künstlich angelegter See, das war irgendwie vielleicht in den 90ern oder so. Nee, 1563 wurde dieser See angelegt. 30 Jahre später wurde Hyderabad erst gegründet. In den 90ern kam da so eine sehenswerte Buddha-Statue hinein ins Wasser. Das ist eine der großen Sehenswürdigkeiten. Und direkt im Schatten dieser Buddha-Statue, so ein bisschen wie beim New York Epris im Schatten der Freiheitsstatue, findet jetzt dieses Formel-E-Rennen statt. Lass uns mal gucken auf die Strecke, Tobi. Was macht diesen Kurs in Hyderabad so aus?
Ja, eine Besonderheit ist, dass der Kurs zwar für die Formel E geplant wurde, allerdings auch für andere Zwecke benutzt wird. Da hat nämlich in der Tat schon ein Rennen stattgefunden im November, fuhr die Indian Racing League da das erste Rennen auf dem Kurs. Insgesamt sind es 18 Kurven, 2,835 Kilometer ist der Kurs lang, es wird im Uhrzeigersinn gefahren. Und ja, eine Besonderheit ist, dass eine tatsächlich für Formel-E-Verhältnisse sehr lange Gerade im ersten Teil der Strecke vorhanden ist, haben dann einen technisch anspruchsvollen, aber nichtsdestotrotz auch weiterhin schnellen Mittelsektor. Und wir haben tatsächlich vor einiger Zeit auch schon mal eine Onboard-Runde, ich glaube, das war tatsächlich von einem Fahrzeug der Indian Racing League, auf dem Kurs sehen können.
Richtig. Diese Onboard-Runde findet ihr entweder in den Kurzmeldungen bei uns auf eformel.de oder ihr klickt einfach in die aktuelle Kapitelmarke. Auch da ist dieses Video verlinkt. Besonders spannend wird's für die Formel E, denke ich, in den Kurven 3 und 16. Wenn ich mir so mal die Überholstellen angucke, diese elendig lange Gerade an der Uferpromenade entlang endet mit Kurve 3. Das ist ein bisschen verwirrend, weil das die erste Kurve nach dem Start sein wird. Da haben wir wieder diesen Offset zwischen Start und Ziellinie. Das ist der Klassiker, das erzählen wir jedes Mal. Da passt halt keine Boxengasse hin auf diese Gegengerade. Deswegen machen wir den Zieleinlauf woanders hin als den Start. Ist ein bisschen kompliziert. Kurve 1 nach dem Start, Kurve 3 in der Zeitmessung. Und so die kleine Gerade nach Kurve 14 könnte ich mir vorstellen. Da kann man nochmal gut rausbeschleunigen und dann in der Schikane Kurve 16, 17 vielleicht auch nochmal zu einem Überholmanöver ansetzen. In diesem Mittelsektor werde ich zumindest sehr interessiert drauf schauen, wie sich Porsche und Andretti verhalten werden. Den wird ja nachgesagt, erst recht nach diesem Diriyah-Epris, dass sie beim Richtungswechsel, wenn schnell das Gewicht verlagert wird von links nach rechts im Auto oder beim Thema Minimum Speed, das ist, wie sagt man das, nicht technisch, die niedrigste Geschwindigkeit während der Durchfahrt einer Kurve ist bei Porsche und Andretti höher als bei allen anderen. Versteht kein Mensch, was ich hier sagen will. Aber es klingt so, als wäre dieser Mittelsektor wie gemacht für Porsche und Andretti. Oder?
Ja, die hatten ja auch durchaus Vorteile in Diriyah in bestimmten Bereichen der Strecke, insbesondere im kurvigen Mittelsektor, der da aus diversen Links- und Rechtskurven besteht, die unmittelbar aneinander folgen. Die sind damals beim Bau der Strecke so ein bisschen inspiriert worden von den S's in Suzuka zum Beispiel. Grundsätzlich denke ich, dass das durchaus wieder eine Strecke sein könnte, wo Porsche schnell ist. Auf der anderen Seite, auch in Diriyah ist Jaguar sehr schnell gewesen und sagt es ja eben schon, der Mutterkonzern ist ein indischer und man hat dort ein Heimspiel, in Anführungszeichen. Auch Jaguar, denke ich, könnte da durchaus stark sein.
Absolut. Nichtsdestotrotz sind, denke ich, die vier Porsche-Autos die klaren Favoriten. Nach diesem Saisonstart, den vor allem Jake Dennis und Pascal Wehrlein haben, wäre alles andere überraschend. Die beiden sind in einer frühen Phase des Titelkampfs. Wird spannend zu sehen sein, wer da die Nase vorn hat. Alle anderen müssen jetzt, spätestens jetzt ab Hyderabad, wirklich einen Zahn zulegen, um denen noch irgendwie gefährlich zu werden. Eine interessante Statistik, über die ich gestolpert bin, selbst wenn Wehrlein oder Dennis in Hyderabad ausfallen und deren nächste Verfolger Buemi und Bird alles abräumen, bleiben Wehrlein und Dennis in der Doppelführung der WM. Die kann man in Hyderabad nicht einholen. Das Einzige, was sie verändern könnte, ist deren Reihenfolge. Momentan ist Wehrlein vorn. Der erste Deutsche übrigens, der jemals eine Formel-E-WM angeführt hat. Vielleicht ist nach dem Wochenende Dennis da vorn. Die beiden werden definitiv die ersten zwei Plätze belegen. So groß ist ihr Vorsprung. Spannend ist allerdings auch der Blick auf deren Teamkollegen. Ich will auch noch mal kurz auf Antonio Felix da Costa und André Lotterer mit dir gucken, die gut performt haben, bislang allerdings keineswegs auf dem Niveau ihrer Teamkollegen waren. Könnte das jetzt in Hyderabad soweit sein?
Ja, das könnte es definitiv sein. Beide hatten ja in Diriyya zumindest etwas größere Probleme im Qualifying. Im Rennen ging es dann auch bei den beiden Porsche-Fahrern ganz gut nach vorne, wenn man jetzt mal Antonio Felix da Costa mit seinem Startunfall am Freitag außen vor lässt, der dann natürlich den Frontflügel wechseln musste, was dafür gesorgt hat, dass er sehr, sehr viel Boden verloren hat. Ja, grundsätzlich sind es zwei Fahrer, die in meinen Augen Siegpotenzial haben. Daher bin ich auch mal gespannt, ob es ihnen gelingt, sich zu verbessern und an die Leistungen ranzukommen, die ihre Teamkollegen aktuell schon abrufen können.
Beim Felix da Costa war es ja zuletzt wirklich vor allem die Setup-Entscheidungen. Also er sagte am Teamfunk, die Formel E veröffentlicht nach jedem Epria immer einen Highlight-Zusammenschnitt der besten Teamfunk-Aussagen. Und da sagt er, boah, wir haben hier eine Rakete gebaut, die ist super effizient. Ich habe allerdings noch nicht die richtige Balance gefunden. Und ich bin der Meinung, dass es bei Felix da Costa nur daran liegt, dass er das richtige Setup noch nicht gefunden hat. Vielleicht ist das Auto in der Entwicklungsphase eher so ein bisschen auf Wehrlein zugeschnitten worden, also so mechanisch. Das gibt's ja in anderen Rennserien auch häufiger, dass es da den klaren Nummer-1-Fahrer gibt, der die Entwicklungsmarschroute vorgibt. Das könnte bei Porsche vielleicht auch so sein. Vielleicht haben sie auch wirklich baugleiches Material und Felix da Costa muss nur noch das richtige Setup finden, damit es auch für ihn funktioniert. Es ist auf jeden Fall mechanisch und nicht irgendwie in der Effizienz des Antriebsstrangs begründet, dass Felix da Costa noch nicht auf dem Ergebnisniveau von seinem Teamkollegen war. Mal sehen, vielleicht ist es in Hyderabad soweit. Ich will mit dir zum Abschluss nochmal kurz auf zwei andere Teams gucken, nämlich auf DS und Maserati. Jetzt haben wir geredet über die großen Führenden in dieser Meisterschaft und jetzt müssen wir mal gucken auf die, von denen wir eigentlich erwartet haben, nach den Vorsaisontests in Spanien, dass sie die Meisterschaft anführen. DS und Maserati, die kommen bislang gar nicht aus dem Quark. Könnte es jetzt vielleicht soweit sein? Was brauchen die, damit es in Hyderabad endlich mal mit Ergebnissen funktioniert?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, wenn sie das selber beantworten könnten, dann wären sie sehr froh. Ich kann es an der Stelle wirklich nicht sagen. Auf der anderen Seite, Hyderabad scheint eine deutlich schnellere Strecke zu sein, als das zumindest Diriyya war. Und vielleicht ist das etwas, was ihnen Hoffnung gibt, weil auch Valencia ist ja eine relativ schnelle Strecke, was daran liegt, dass die Strecke sehr, sehr breit ist und dass die Geraden doch durchaus etwas länger sind als beim normalen Formel-E-Straßenkurs. Das heißt, grundsätzlich wird die Hoffnung bei DS und Maserati bestehen, dass man zumindest etwas besser aussieht als in den ersten Rennen in diesem Jahr.
Ich tippe, bei Maserati dürfte es auch an der Unfallanfälligkeit der Fahrer bislang liegen. Also vor allem Diriyya. Das war ja ein Trümmerhaufen, ein mehrfacher Trümmerhaufen, den das Team da zusammenflicken musste. Ich erinnere an den Qualifying-Unfall von Maximilian Günther in erster Linie, aber auch Mortara hatte einige Kontakte mit der Wand. Und gerade bei so einem Single-Header, was der Hyderabad Epri jetzt ja sein wird, ist es einfach enorm wichtig, den Karren auf der Strecke zu halten. Sobald du in irgendeinem Training mal dir die Aufhängung anbrichst, wirf dich das so weit in deinem Plan zurück, dass du das nicht mehr aufholen kannst bis zum Qualifying und Rennen. In aller Regel, es sei denn, du fährst ein Porsche-Auto.
Ja, aber auch selbst dann, insbesondere Hyderabad ist ja eine ganz neue Strecke, auf der ist keiner der Fahrer vorher gefahren, ist kein Team vorher gewesen. Das heißt, man hat überhaupt keine Daten, höchstens ein paar Daten aus dem Simulator. Und da ist natürlich immer die Frage, inwieweit das dann tatsächlich mit den Daten korreliert, die man dann auf der Strecke sammelt. Das ist ja auch immer einer der großen Punkte, die im ersten freien Training abgearbeitet werden. Tatsächlich einmal zu prüfen, ist denn das, was wir im Simulator an Daten gewonnen haben, passt denn das zu dem, wie es hier tatsächlich auf der Strecke ist? Mhm. Und das wird ein ganz, ganz wichtiges Thema sein, insbesondere halt vor dem Hinblick, dass man zum allerersten Mal da ist und tatsächlich niemand irgendwelche Erfahrungswerte hat.
Genau, das gilt aber einerseits für die Daten, klar, für das Fahrzeug selbst, aber auch fahrerisch gesprochen, du hast auch keine Vorerfahrungen, außer aus dem Simulator. Und ich denke, jeder Wandkontakt im Training, der dich Zeit kostet, kostet dich Erfahrungen, kostet dich pures Renntempo. Und das ist auf jeden Fall, muss das Ziel sein für DS und Maserati. Auf keinen Fall irgendeinen Unfall bauen im Training. Das war übrigens auch eine sehr spannende Beobachtung von Calvin van der Linde im Abt-Team. Der hat ja in Saudi-Arabien sein Debüt in der Formel E gegeben. Ausgerechnet das erste Mal, dass er in einem Formel-Auto saß, also eins ohne Dach, dann auch noch in der Formel E. Und der hat danach gesagt, was ich ganz spannend fand, ist, dass er mit der Straßenkurscharakteristik in Diriyah echt so ein paar Probleme hatte. Denn er war aus seiner Karriere, die rund 15 Jahre schon dauert, immer gewöhnt, dass man sich ans Limit herantastet und irgendwann schreitet man mal über dieses Limit hinüber. Und dann rollst du halt von der Strecke runter und pustest mal kurz durchs Kiesbett und bist mal kurz abseits der berühmten weißen Linien. Das ist kein Problem auf einer permanenten Rennstrecke, die im GT-Sport häufig so eingesetzt wird. Vielleicht Bathurst mal eine Ausnahme, wo jetzt das 12-Stunden-Rennen war an diesem Wochenende. Aber das ist Calvin van der Linde wirklich enorm aufgefallen, dass er sich immer nur an dieses Limit herantasten konnte und nicht diesen Schritt drüber machen konnte, denn der Schritt drüber ist halt die Betonwand. Das war einer der Gründe, weshalb er so ein bisschen zögerlich in dieses Wochenende reingeschritten ist. Ich bin auch gespannt, wie der sich jetzt anstellen wird in Hyderabad mit zwei Epris unterm Poppes. Mal sehen. Aber worauf ich darauf hinaus wollte, erwartet nicht zu viel Risiko in den Trainingssessions. Der Fahrer, der als erstes den Fehler baut, den streiche ich auf jeden Fall zuerst auch von meiner Tippspielliste, denn ich bin überzeugt, dass man kriegt das nicht mehr hin. Wenn du im zweiten oder auch im ersten Training einen Fehler baust und deswegen 10 Minuten Trainingszeit verlierst, dann war's das mit dem Wochenende. Dann wird das nichts mehr, es sei denn, du fährst einen Porsche. Tippspiel war auch ein guter Hinweis. Wir machen eine Tipprunde, einerseits für uns in der e-Formel-E-Redaktion. Diese Runde ist allerdings erweitert auf euch, liebe HörerInnen, und auf die Leserinnen und Leser von e-Formel.de. Ihr könnt mitmachen auf kicktipp.de/formel-e. Da eure Tipps eintragen, bis zum Wochenende habt ihr noch Zeit. Wir tippen zum Qualifying, zum Rennen. Es geht um Ruhm, Ehre, Spiel, Spaß und Spannung und darum, hier im Podcast als, ja, großer Held verkündet zu werden oder Heldin. Läuft momentan ganz gut bei mir, finde ich. Ich bin zufrieden mit meiner Leistung bisher, aber es ist noch, jetzt kommt so ein Rennfahrersatz, es ist noch, it's a long race. Gibt noch viel zu gewinnen und vor allem viel zu verlieren. Meldet euch gern bis zum Wochenende an, wenn ihr es noch nicht getan habt. kicktipp.de/formel-e. Der Hyderabad E-Prix ist zugleich der erste E-Prix mit großer Zeitverschiebung in Richtung des frühen Morgens. Niemand in Europa mag das. Tobi, ich überlasse dir die Bühne. Wir haben die Sessionzeiten mal in mitteleuropäische Zeit übersetzt. Wann muss ich aufstehen?
Das ist sehr, sehr früh, muss ich zugeben. Kurzer Hinweis an der Stelle. Die Zeitverschiebung ist ein wenig gewöhnungsbedürftig, denn tatsächlich ist es so, die beträgt von uns zu Hyderabad 5,5 Stunden. Von daher sind die Sessionzeiten nachher auch etwas seltsam. Das erste freie Training, das finde ich, das geht noch. Das ist am Freitag. Das ist ja in dieser Saison üblich geworden, das erste freie Training immer am Tag zuvor abzuhalten. Und zwar in Deutschland, in Mitteleuropa, 12 Uhr mittags geht's los. Und das zweite freie Training startet dann am frühen Morgen des Samstags, nämlich um 3.40 Uhr, also 20 vor 4. Ja, da sollte man sich echt den Wecker früh stellen und auch zusehen, dass man das ein oder andere koffeinhaltige Heißgetränk zu dem Zeitpunkt schon konsumiert hat. Qualifying, auch eine seltsame Zeit, das beginnt um 6.10 Uhr deutscher Zeit. Ja, wir sind es ja gewohnt, dass die Anfangszeit irgendwas 8:40 Uhr ist, aber dadurch, dass wir 5,5 Stunden Zeitverschiebung haben, ist es jetzt 10 Minuten nach der vollen Stunde der Beginn. Wie gesagt, 6:10 Uhr am Samstag das Qualifying bis, ja, wie lange dauert das? Bis kurz nach 7 Uhr. Und das Rennen, von dem wir natürlich noch nicht wissen, wie lange es sein wird, beginnt laut offiziellem Zeitplan um 10.33 Uhr am Samstagvormittag.
Der ganze Spaß wird wie immer von unseren Freundinnen und Freunden bei ProSieben übertragen. Das Rennen läuft im Hauptprogramm, das Qualifying allerdings nur in einem Stream auf ran.de und die Trainings findet ihr in einem Stream ganz einfach bei uns auf eformel.de, wo es ja auch den allseits bekannten und beliebten Hankook Live-Taker gibt. Jede einzelne Session begleiten wir da. Da müsst ihr euch wirklich gar nicht umschauen in der TV-Zeitschrift. Einfach eformel.de klicken und im Live-Taker mitlesen, was da so passiert ist. Ist auch gut zum Nachlesen, wenn man so ein bisschen, wenn man das zweite freie Training sich sparen möchte und zum Qualifying aufsteht. Kann man nochmal, ich stell auch den,
ja. Du meinst, wenn man noch nicht aus dem Disco oder aus dem Club wieder zu Hause ist
um 3:40 Uhr? Naja, oder wenn man einfach mal schlafen will. dann, ich verspreche, ich lasse den Live-Ticker zweites freies Training etwas länger online, als das sonst der Fall ist. Sonst stelle ich das immer gerne relativ früh aufs Qualifying um bei uns technisch. Aber ich lasse es noch mal ein bisschen länger online, dass ihr noch mal das zweite Training nachlesen könnt. Als Service für euch. Und dann geht's ins Quali und ins Rennen. All das findet ihr auf eformel.de im Hankook Live-Ticker. In diesem Jahr haben wir in jeder Vorschau-Folge eigentlich die Rubrik »Das heißeste Paddock-Thema«. Und fairerweise ist das die Diskussion über die Porsche-Dominanz. Wer um alles in der Welt kann die noch einbremsen? Aber das haben wir vorhin schon beleuchtet. Deswegen will ich mal mit dir diskutieren über die Frage, was die Formel E nach den ersten 3 Rennen in 2023 noch in der Gen-3-Ära besser machen kann. Da gab es ja einen lesenswerten Aufsatz von unserem Kollegen Timo Pape, ebenfalls zu finden auf eformel.de kürzlich. Und ich würde gerne mal deine Meinung zu den Erfolgen oder Misserfolgen der bisherigen Saison hören. Was kann die Formel E noch besser machen?
Ja, im Bereich der Technik, wir hatten es letzte Woche schon im Teleskop beleuchtet, die Thema Rückspiegel, da ist definitiv dringender Handlungsbedarf vorhanden. Die Sicht nach hinten ist einfach bescheiden im Moment. Nicht gut genug, könnte man auch sagen. Was mich an der Stelle ein bisschen wundert, dass das nicht vorher schon bemerkt wurde und dass man da Maßnahmen getroffen hat, weil das hätte man in meinen Augen schon bei den Testfahrten in Valencia allerspätestens merken müssen. Es gab mehrere beinahe Unfälle, weil die Fahrer sich einfach nicht gegenseitig gesehen haben. Wir hatten das Beispiel Pascal Wehrlein und Sergio Sette Camara im Qualifying in Diria, das einem da sofort einfällt. Aber auch das Thema Reifen, die eigentlich schon fast leidige Diskussion über die Rundenzeiten, warum die Gen-2-Autos trotz höherem Gewicht und weniger Leistung schneller sind als die Gen-3-Autos bislang. Das sollte so einfach nicht sein. Ein Grund, haben wir auch schon öfter beleuchtet, sind die Reifen. Die Mischung, die Hankook entwickelt hat, ist deutlich härter und damit sinken die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge in den Kurven. Deshalb sind die Rundenzeiten aktuell noch langsamer. Das kann nicht das Ziel gewesen sein, das man sich vorher gesetzt hat. Die Frage ist natürlich auch, ob es nicht vielleicht stattdessen darum geht, immer effizienter zu werden. Das hat die Formel E definitiv geschafft. Aber mehr Leistung und weniger Gewicht, die Fahrer haben sich im Vorfeld schon darüber gefreut, dass da zwei Parameter zusammenkommen, die ihnen gefallen und die dafür sorgen, dass das Fahren mehr Spaß macht. Dann will man es aber nachher auch auf der Stoppuhr sehen, dass das Ganze schneller ist.
Genau, das ist so eine interessante Diskussion. Ich habe nämlich manchmal das Gefühl, die Formel E will das gar nicht auf der Stoppuhr sehen, diese technologische Entwicklung, sondern die will das eher in den Effizienzparametern sehen. Sollte das Ziel, es ist eine grundlegende Frage, die wir jetzt stellen, nachdem das Gen-3-Auto eingeführt ist, klar. Aber sollte das Ziel der Formel E sein, immer effizienter zu werden oder auch immer schneller zu werden?
Ja, Tobi, das ist die ewig gleiche Diskussion, die man mit jeder größeren Regeländerung in jeder Rennserie auf der Welt hat. Ich erinnere mich dran, als in der Formel-1-Weltmeisterschaft die Hybridmotoren eingeführt wurden und es dann keine V10 oder V8-Motoren mehr gab wie früher. Ja, die Autos wurden dann langsamer und obwohl es mit dem Rennsport an und für sich gar nichts zu tun hat, hat allein die Tatsache, dass die Rundenzeiten, die vorher geschafft wurden, nicht erreicht wurden, dafür gesorgt, dass das immense Kritik mit sich zieht. Und genauso ist es jetzt in der Formel E auch. Tatsächlich hat man sich als Außenstehender mehr davon versprochen. Leute, die ja mit allen Daten vertraut waren, die auch schon Simulationsdaten gesehen haben davon, wie das Fahrzeug sich verhalten wird, waren nicht so überrascht über das Tempo der Gen 3 Boliden. Aber ich glaube, da muss man an der Stelle vielleicht auch mal so ein bisschen eine Lanze brechen. Wir als Medien sind da auch sehr, sehr drauf fokussiert, einfach weil es uns auch schmackhaft gemacht wurde im Vorhinein. Mhm. Für das Racing selber, finde ich, ist es eher unerheblich, ob die Autos jetzt auf eine Runde in Diriyah 1:06 oder 1:08 brauchen.
Ja, stimmt. Ich bin auch der Meinung, dass es richtig ist, in der Entwicklung eher den Fokus, glaube ich, auf Effizienz statt auf Geschwindigkeit zu legen. Nichtsdestotrotz ist auch meine Erwartung enttäuscht worden, dass es schneller wird. Also so wichtig ist mir Effizienz dann doch nicht, offenbar. Ich will schon, dass mit so einer technologischen Revolution, was dieser Wechsel vom Gen 2 zum Gen 3 Auto war. Ich will auch, dass das Auto dabei schneller wird. Und das ist nicht passiert. Ich schließe mich deiner Meinung an. Ich denke, das soll so nicht sein. Das Gen 3 Auto muss schon schneller sein als das Gen 2 Auto. Das versteht nämlich sonst kein Mensch. Und auch bei dem Wechsel in der Motorenformel der Formel 1 war es ja dann am Ende doch so, dass die Gen, welche Generation ist die Formel 1 eigentlich? Gen 8? Keine Ahnung. Gen 8 war schneller als Gen 7.
Ich hätte jetzt eher 20 gesagt, irgendwas in der Größenordnung.
Tja, wahrscheinlich, hast recht. Naja, die ist jedenfalls, die V6-Hybrid-Formel ist letztlich doch schneller gewesen als die Autos von vorher.
Ja, aber auch nur, nachdem man da nachgebessert hat.
Genau. Und ja, genauso, finde ich, sollte man in der Formel E nachbessern, dass es auch schneller wird.
Ja. Definitiv ein Ansatzpunkt, klar.
Ja. Haben wir das mit der Technik also abgegrast? Was ist denn deine Meinung zu dem Rennformat? Das wurde ja auch komplett auf den Kopf gestellt. Funktioniert das bisher?
Ach, mir gefällt's. Muss ich sagen, die Rundenrennen anstatt der Zeitrennen, ja, sind einfach eine Umstellung, passt. Was mir persönlich nicht ganz so passt, ist tatsächlich der Attack-Mode. Da muss man sagen, die 4 Minuten insgesamt sind definitiv zu kurz und auch der Attack-Mode selber ist halt zu ineffektiv aus dem Grunde, weil die Fahrzeuge sowieso schon deutlich mehr Leistung haben und der Vollstromanteil auf einer Runde deutlich gesunken ist. Das heißt, man hat noch weniger Stellen, wo man die Mehrleistung tatsächlich effektiv nutzen kann und dann auch noch den Attack-Mode zu kastrieren, also auf 4 Minuten zusammenzukürzen, drücke ich mal besser so aus, finde ich, ist dann kontraproduktiv. Was man ohne Probleme einfach machen könnte, fände ich, man zählt einfach 1 Minute drauf auf jede Aktivierung, sodass man statt 4 Minuten insgesamt 6 Minuten hätte und statt einmal 1 und einmal 3 Minuten das aufzuteilen, tatsächlich auch mal um 1 Minute erhöht, 1x2 und 1x4 oder 1x4 und 1x2. Oder aber 2x3, denn, sagen wir mal ganz ehrlich, 60 Sekunden Attack-Mode, das ist ja noch nicht mal 1 Runde lang.
Ja.
Und das ist Unbug, finde ich.
Das ist auch nicht mehr Attack, weil du kannst ja gar nicht in diesen 60 Sekunden die Zeit überhaupt rausfahren, die du verlierst, durch dieses Abseits der Ideallinie unterwegs sein und dann mit schmutzigen Reifen erstmal irgendwie klarkommen. Das ist ja kein Attack-Mode mehr, das ist so eine Hürde, die man aus dem Weg räumen muss.
Nach der Diriyah, man verliert 1,5 Sekunden durch das Aktivieren oder 1,4 bis 1,6 Sekunden, um genau zu sein. Und wenn man es für 1 Minute aktiviert, hat man die Mehrleistung noch nicht mal mehr für die gesamte Gerade, die dann in der folgenden Runde erst kommt. Hm. Weil die Attack-Mode-Aktivierung ja direkt am Ende der Gerade erfolgte. Das heißt, nach 1 Minute war die Zeit schon wieder abgelaufen Und dann war man noch nicht mal in der Lage, auf der kompletten Geraden diese Zusatzenergie komplett zu nutzen.
Und gerade das ist ja die Stelle, wo der Attack Mode trotz des kleinen Leistungsdeltas, also könnte schon noch mehr sein, in Gen 2 war der Unterschied zwischen normalem Rennmodus und Attack-Modus größer.
Prozentual zumindest, ja.
Prozentual, genau. Und gerade auf so Geraden ist er ja besonders effektiv. Du kannst diesen Attack-Mode im Geschlängel von Diria oder im Geschlängel jetzt auch von Hyderabad nicht benutzen, weil du kommst ja nirgendwo vorbei. Brauchst du die gerade. Und deswegen.
Noch nicht mal das. Du trittst in der Passage gar nicht mal so fest aufs Pedal, dass du überhaupt die 300 kW Leistung, die du ohne Attack Mode schon hast, überschreitest.
Ja.
Das geht gar nicht.
Also da ist auf jeden Fall noch Nachbesserungsbedarf da. Ich finde auch ein Thema, das in den Kommentarspalten bei uns auf Instagram oder auch auf unserer Webseite eformel.de oft aufkam, diese LEDs an den Fahrzeugen. Die sind cool, die sehen nett aus, die machen was her optisch, die zeigen, wir sind cool und dynamisch, wir sind die Formel E. Wir haben hier das, den Edge of the Top of the Pops, das coolste und heißeste Elektroauto der Welt. Und bestückt mit LEDs haben wir es auch. Aber die haben sonst keinen Zweck, außer dass sie gut aussehen. So.
Tobi, weißt du, woran mich das erinnert? Ich muss zugeben, ich bin ja schon was älter, aber das waren tatsächlich das, was mich erinnert an dieses Baustellentuning in den 2000ern, wo man das LEDs an die Autos gepappt hat, damit sie ja schön leuchten. Ja. Natürlich nur, wenn man nicht im Straßenverkehr damit unterwegs ist. Klar, man will ja da nicht in Kalamitäten kommen, aber daran erinnert mich dieses Vorgehen bei der Formel E. Man will da jetzt tatsächlich, man zurück nach 2008 und mit bunten Lampen dafür sorgen, dass die Autos schöner aussehen.
Das ist wie so ein Trucker, der sich seine Kabine richtig herrichtet. Mit Bäumchen,
genau.
Mit blinkenden, auch so ein Namensschild, oder steht da ein Frankie vorne drin. Dann blinkt das in allerlei Farben. So ist das. Es hat keinen Zweck, außer dass es gut aussieht. Dabei könnte man das einsetzen. Weißt du, Frankie könnte seine LEDs auch als Blinker irgendwie einsetzen oder als erweitertes, wenn besonders viel Wumms dahinter ist, als Nebelscheinwerfer. Und die Formel E könnte diese LEDs auch als ihre Nebelscheinwerfer einsetzen.
Die fahren aber nicht ganz so oft beim Nebel.
Nee, das stimmt. Aber zum Beispiel zum Attack-Mode visualisieren. Guck mal, da verknüpfen wir das jetzt mit der Technik. Genauso wie es in Gen 2 war, als dieser Halo-Bügel geblinkt und geleuchtet und gestrahlt hat, weil das Auto im Attack-Mode war. Warum hat die Formel E damit aufgehört? Kann man doch wieder machen. Einfach das Auto anzeigen lassen, wenn der Fahrer im Attack-Mode ist. Nichts leichter als das. Blinkt das schön in lila und ab geht die Reise. Und die Fans, die auf der Tribüne sitzen oder im Fernsehen zuschauen, haben auch noch was davon. Denn so kann man die Autos wenigstens voneinander unterscheiden. Ich habe nämlich das Gefühl, dass die LEDs, die jetzt ohne einen Zweck leuchten, eher Leute verwirren. Denn nach wie viele Jahre gab es das Gen 2 Auto? 4, 5?
4 Saisons, ja.
Haben sich alle dran gewöhnt. Wenn da LEDs leuchten, dann ist das Auto wohl im Attack-Mode. Jetzt leuchten durchgängig bei allen Autos LEDs. Außer ist es mal irgendwas kaputt, so technisch. Dann fragt man sich, was ist denn da passiert? Es ist viel zu verwirrend, dass einfach alles durchgehend leuchtet. Könnte man gezielter einsetzen, finde ich.
Auf jeden Fall.
Was sind denn eure Wünsche, liebe Hörerinnen und Hörer? Sagt uns gern eure Meinung dazu, zum Beispiel über besagte Kommentarspalte auf eformel.de oder auf Instagram @eformel.de ohne Bindestrich und Punkt. Auf Facebook sind wir, es gibt einen Twitter-Account oder ihr schreibt uns eine Mail, Kontakt auf Englisch, contact @e-formel.de. Sagt uns eure Meinung dazu, zu der Gen-3-Ära, was kann die Formel E noch verbessern? Wir freuen uns auf eure Meinung und nehmen eure Ideen sehr gern in die nächste Podcast-Folge mit auf. Da müssen wir nämlich noch ein bisschen drüber sprechen. Und jetzt sprechen wir erstmal über interessante Geschichten aus der Formel E. Die Rubrik gehört ganz allein dir, Tobi Wirtz. Feuer frei.
Tobis Teleskop.
Ach, ich freue mich immer. Schönes Jingle, schöne Fakten. Los geht's.
Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Heute werfe ich mit dem Teleskop einmal einen Blick in die Schweiz. Da hat nämlich die Uhrenmanufaktur Maurice Lacroix eine Mahindra-Uhr aus Ozeanplastik gezeigt und bietet sie ab sofort an. Das neue Modell Icon Tide Mahindra wurde in den Farben des Rennteams gestaltet und zeigt zudem das eingravierte Mahindra-Logo auf dem Ziffernblatt. Das für die Uhr verwendete Plastik, sowohl für Gehäuse als auch für die Schließe, wurde aus dem Ozean gefischt und der Preis der Armbanduhr ist für eine Schweizer Uhr durchaus im erschwinglichen Bereich. Er liegt bei 900 Euro.
Hm. Trägst du Uhren? Bist du so ein Uhrentyp?
Nein, überhaupt okay. nicht.
Ja, ich habe das Gefühl, also das kann ein gutes Accessoire sein, aber ich bin nicht so stilbewusst, glaube ich, um sowas irgendwie clever einsetzen zu können. Ich bin da ziemlich pragmatisch und wenn ich die Zeit wissen will, gucke ich mich entweder am Bahnsteig um, wo die nächste Uhr hängt, also öffentlich gibt's ja eine Menge Uhren, oder auf mein mobiles Telefon, da steht auch die Uhrzeit drauf. Naja, freut mich für Mahindra, dass sie mal wieder einen Uhrenpartner gefunden haben. Ich glaube, es ist der vierte in deren Formel-E-Geschichte. Da gab es ja echt einige. Omologato fällt mir ein. Die hatten noch irgendwen anderen, der auch inzwischen weg ist. Ich wünsche Maurice Lacroix viel Erfolg dabei, mit Mahindra zusammen zu bleiben. Es ist ja nicht mehr Debakel, mit dem ihr verhandeln müsst.
Aber wo du Mahindra sagst, das hatten wir jetzt noch gar nicht. Das ist ja deren Heimrennen.
Das hatten wir doch ganz am Anfang, na klar.
Ja, okay.
Ja, doch, das ist Mahindras Heimrennen, da freuen sie sich alle drauf.
Stimmt, hast recht, ja.
Ja, doch, doch. Viel Erfolg, Mahindra, fürs Heimrennen. Lief ja bisher nicht so gut in der Saison, weder fürs Werksteam noch für die Kundenmannschaft Abt. Vielleicht gibt das ja so ein bisschen Auftrieb, so ein bisschen emotionalen Schwung. Könnte helfen. Ich wünsche aber auch allen anderen Teams alles Gute. Und uns jetzt erstmal alles Gute fürs Grid Dummies Formel E Quiz. Es ist mal wieder eine Vorschaufolge, liebe Hörerinnen und Hörer. Und selbstverständlich quizzen wir da eine Runde. Drei Fragen haben Tobi Wirz und Tobi Blum, das bin ich, vorbereitet. Und wir stellen sie uns und versuchen Punkte zu sammeln. Ihr werdet dabei alle schlauer und könnt selbstverständlich auch mitraten. Tobi, du darfst heute vorlegen. Frage Nummer 1.
Jake Hughes ist der 27. Fahrer, der in der Formel E von der Pole Position gestartet ist. Weißt du denn, wie viele von diesen 27 Briten gewesen sind?
Nochmal, der 27. Fahrer auf der Pole Position. Wie viele Briten? Okay. 4. Oh, einfach mal eine Zahl zu nennen. Das ist einfach Bauchgefühl.
Ist das geraten oder ist das eine Antwort?
Das ist eine geratene Antwort. Weil ich könnte sie niemals jetzt aufzählen. Ich sag einfach 4. Auf gut Glück.
Versuch sie doch mal aufzuzählen.
Bert, Dennis, Hughes und Lynn.
Ist richtig.
Wirklich?
Ja, aber es sind leider nicht alle.
Oh, verdammt. Oh, kurz hattest du mich.
Nein. Alex Sims.
Simsy.
Oliver Turvey.
Turvey.
Und Roland.
Roland
ist auch tatsächlich schon von der Pole gestartet.
Olli Roli. Na gut, dann sind es 7. Naja, okay. Gut, 7 ist mehr als 4. Fast doppelt so viel sogar. Kein Punkt, tippe ich mal.
Passt auffallend, ja?
Ja, na gut. Dann versuch du es mal mit meiner ersten Frage. Sie handelt von dem heute schon besprochenen Antonio Felix da Costa, der am Wochenende seinen insgesamt 100. E-Prix bestreiten wird. Welche durchschnittliche Position erreichte er dabei bislang? Plus, minus 3 Ränge, sagen wir mal.
Im Rennen oder im Qualifying?
Seine durchschnittliche Rennposition.
Antonio Felix da Costa fährt schon ziemlich lange, hat alle Saisons bestritten. Ist er nicht der Einzige, aber ich glaube, er ist von denen, die alle Saisons bestritten haben, der da am schlechtesten abschneidet. Und zwar aus dem Grunde, dass er ja anfangs bei Aguri und dann Andretti gefahren ist und in der Gen 1-Ära nicht wirklich konkurrenzfähig war, mal abgesehen von seinem Rennsieg in Buenos Aires damals.
Die leidigen Andretti-Jahre.
Ja, das heißt, da wird seine Durchschnittsposition, ich schätze mal, bei 13, 14 gelegen haben. Das wurde natürlich alles deutlich besser, als dann Andretti BMW Werksteam wurde. Und dann wurde es noch mal besser, als er zu Techita gewechselt ist. Zumindest für eine Saison wurde es besser. Mhm. Ja, würde ich sagen, wäre es vielleicht auf 7 gesunken, die Durchschnittsposition, aber wie gesagt, die letzten beiden Jahre waren auch nicht so sehr erfolgreich. Denke ich, hat er sich wieder ein bisschen verschlechtert, aber ich würde sagen, Durchschnittsposition 7.
Kriegst einen Punkt, es ist Position 8,1 im Schnitt.
Position nah dran.
Ja, sehr nah dran sogar. Position 7 hat im Schnitt Jake Dennis. Und der Fahrer mit der besten durchschnittlichen Position ist nach wie vor Pierre Gasly, der bei 2 Rennen durchschnittlich Platz 5,5 erreicht hat. Ob das jetzt hier genügend Datenmenge ist, um ihn auf Platz 1 zu setzen, wage ich mal zu bezweifeln. Aber wenn wir das so berechnen, dann ist halt Pierre Gasly der erfolgreichste Formel-E-Fahrer aller Zeiten.
Im Durchschnitt.
Im Durchschnitt, ja.
Kommen wir zu einem der weiteren erfolgreichsten Formel-E-Fahrer aller Zeiten. Daniel Abt ist aber seit dem Wochenende nicht mehr, denn er hat tatsächlich in Diriyah einen seiner Formel-E-Rekorde, die er noch gehalten hat, verloren. Obwohl er schon seit 2020 nicht mehr fährt. Weißt du denn auch, um welchen Rekord es geht?
Oh, ich würde ja fast sagen Fanboosts, aber da kann er jetzt mehr einholen. und ich glaube, seit Stoffel van Dorn ist Abt sowieso nicht mehr Fanboost-König.
Das ist richtig. Gibt aber noch keinen Punkt.
Ich glaube, das müssten die schnellsten Rennrunden sein. Das ist der einzige Rekord. Ich weiß nicht, wer ihn da abgelöst haben sollte. Aber das ist der einzige Rekord, den ich noch zu Abt im Kopf habe, dass er die meisten schnellsten Rennrunden hat. Deswegen sage ich das. Ich muss ja nicht wissen, wer ihn abgelöst hat, ne?
Daniel Abt hatte 10-mal und damit die meisten Zusatzpunkte für die schnellste Rennrunde. Neuer Rekordhalter ist seit dem Diriyah-Rennen am Samstag Sam Bird. Der hat jetzt 11-mal die Zusatzpunkte erhalten.
Der Anschlusspunkt. Deine Gelegenheit wegzuziehen kommt allerdings mit einem Nicht-Formel-E-Fahrer. Dafür einem Extreme-E-Fahrer. Mit Matthias Ekström, der das Race of Champions gewonnen hat. Im Finalduell ist er da auf niemand Geringeren als Mick Schumacher getroffen. War eine emotionale Angelegenheit für ihn, weil Matthias Ekström schon gegen Mick Schumachers Papa mal im Race of Champions gefahren ist. Ich weiß nicht, ob du diesen Finallauf verfolgt hast, aber am Start hatte Schumacher so ein bisschen die Nase vorn. Vor allem aufgrund eines durchaus kuriosen Zwischenfalls bei Ekström. Was ist da passiert?
Ich glaube, da fing das Armaturenbrett an zu fackeln.
Genau so ist es. Ekströms Mittelkonsole fing Feuer und das alte Auto begann zu qualmen. Ich weiß nicht, wie er es wieder gelöscht hat, das Feuer, ob er einfach nur schnell genug gefahren ist, dass der Fahrtwind das ausgeblasen hat. Keine Ahnung. Könnt ihr euch angucken in unseren Kurzmeldungen auf eformel.de, das Video dazu.
Ja, Tobi, dann die Möglichkeit für dich wieder auszugleichen. Und zwar geht es um Porsche. Die hatten wir ja heute das ein oder andere Mal schon erwähnt. Aber in Diriyah ist es tatsächlich so, dass Porsche eine Geldstrafe für den Verstoß gegen eine neue Regel erhalten hat, die in der Gen-3-Ära eingeführt wurde. Kannst du mir denn sagen, was das deutsche Team im Rennen am Freitag falsch gemacht hat, um diese Strafe zu bekommen?
Ich habe so eine Idee. Und zwar habe ich was im Kopf mit einem Mechaniker, der bei einem Boxenstopp keinen Helm aufhatte. Wenn ihr jetzt in Hyderabad mal guckt, auch im freien Training, wenn sie zum Reifenwechsel ran an die Box fahren alle, da haben alle verschiedenartigste Helme auf. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt so eine DIN-Norm gibt. TÜV Rheinland geprüft. Was für einen Helm die da aufhaben. Manche haben Visier, manche nicht. Manche sehen aus wie Motorradrennfahrer, manche eher, als würden sie auf einer Vespa schwaren. Und ich glaube, bei Porsche hatte einfach einer mal gar keinen Helm auf. Und hat dem Team dafür eine Strafe eingebrockt.
Antonio Felix da Costa kam nach seinem Startunfall in die Box, um den Frontflügel wechseln zu lassen. Und es ist, wie du sagst, tatsächlich einer der Mechaniker hatte keinen Helm auf dem Kopf, als er beim Frontflügelwechsel assistiert hat. Und daher gab es die Geldstrafe für Porsche. Punkt für dich, 2-2.
Nice. Wie viel hat das gekostet? Weißt du das noch?
Entweder 500 oder 1000 Euro.
Boah, ey. Ja, aber Helmpflicht. Helmpflicht in der Boxengasse. Schöner alternativer Episodentitel eigentlich. Aber ist ja jetzt keine Neuigkeit mehr.
Tatsächlich sind es 1000 Euro gewesen.
1000 Mäuse für Helm vergessen. Verrückt. Dann jetzt Entscheidungsfrage. Es geht nochmal in deine Richtung. Und es geht nochmal um Sam Bird. Der einerseits den Abt-Rekord geknackt hat, andererseits aber stolze 28 Punkte in Saudi-Arabien gesammelt hat. Das sind mehr als in wie vielen seiner letzten Rennen für Jaguar zusammen?
Gute Frage. Also in Mexiko hat es keine Punkte gegeben. Da ist er ja relativ früh schon mit einer defekten Antriebswelle ausgerollt. Mhm. Haben wir schon mal eins.
Ja.
In Seoul ist er nicht gefahren. Die dürfen also nicht zählen, weil es ging ja um seine Rennteilnahmen, richtig?
Genau, es geht also von London nach Mexiko quasi, saisonübergreifend.
Genau, das heißt, in Mexiko hat er keine Punkte geholt, also sind es sämtliche Punkte in den, oder sämtliche Rennen, in denen er am Ende der letzten Saison gepunktet hat. Ich glaube, Bird hatte 51 Punkte am Ende insgesamt. Also ist es schon mal weniger als die komplette letzte Saison. Das wären 14 Rennen gewesen. Es müssen also weniger als 14 sein.
Das ist Wahnsinn, dass du weißt, dass der 51 Punkte hatte. Alter, der war 13. Irgendwo im Nirgendwo. Warum weißt du, dass der 51 Punkte hatte?
Weil ich... ich hatte, glaube ich, am Anfang des Jahres eine Behauptung aufgestellt, die sich dann bewahrheitet hatte, nämlich, dass kein Brite Formel-E-Champion wird.
Ach so.
Und in dem Zusammenhang, weil auch er sehr, sehr stark im Vergleich zu Evans abgefallen ist, hatte ich die Zahl noch im Kopf. Stimmt's denn, 51?
Das stimmt, ja.
Okay, gut. So. Gehen wir mal rückwärts durch die Saison. London. In London ist er mit der Handverletzung, glaube ich, noch Achter geworden im zweiten Rennen. Das war, glaube ich, auch ein Artikel wert damals. Im Rennen davor ist er, glaube ich, ausgeschieden. Boah, Tobi.
Ich glaube, du kommst nicht, also ja, kommst vielleicht ans Ziel, wenn du alles rekonstruierst, aber das dauert.
Ich kenne nicht alle Ergebnisse auswendig, das stimmt. Das ist da schwierig. Wie gesagt, ich weiß, er hat nicht auf dem Podium gestanden in der letzten Saison. Wie gesagt, diese Saison war ein Rennen dabei, letzte Saison ist er 14 Rennen gefahren. 14 Rennen gefahren, in denen er ungefähr doppelt so viele Punkte geholt hat. Sagen wir mal, 8 Rennen waren es im letzten Jahr plus das Rennen in Mexiko, also 9. Meine Antwort lautet 9.
Ich würde dir, auch wenn es dir zum Sieg verhilft, einen halben Punkt geben. Denn es sind tatsächlich 8 Rennteilnahmen kumuliert. Ja. Sehr nah dran. Ist mir einen halben Punkt wert. Ja, du hast das total richtig erklärt. Am Anfang der letzten Saison war er noch halbwegs gut. Ein 4. Platz in Saudi-Arabien.
Genau, 4. war er in Diria.
In Rom. Das sind schon mal 22 von seinen 51 Punkten gewesen. Und danach ging es steil bergab. 8 Rennteilnahmen insgesamt. Weniger als 28 Punkte. Diese 28 Punkte hat er jetzt in Saudi-Arabien geholt. Gib einen halben Punkt und damit den Sieg für dich. Glückwunsch! Nun sind wir alle wieder firm in Formel-E-Statistiken, haben mal wieder bewiesen bekommen, dass du einfach ein wandelndes Formel-E-Lexikon bist, Tobi. Und auch einigermaßen vorbereitet auf den High-Rabatt-E-Prix. Gibt's noch was zu wissen?
Ja.
Ich glaube, wir wissen, ich gucke nochmal hier durch unsere Notizen. Wir haben die Strecke besprochen, den Zeitplan. Wir wissen, was Porsche Favorit ist. Also eigentlich können wir jetzt guten Mutes ins Wochenende starten.
Ja, wir wissen, dass wir in Asien fahren, zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder.
Mhm, stimmt.
Weißt du das übrigens, wann zuletzt in Asien gefahren wurde?
Oh, das war bestimmt vor Corona. Nee, es war Seoul letztes Jahr.
Genau, richtig. Es war Seoul, wenn man jetzt die arabische Halbinsel nicht zu Asien zählt,
ja.
Dann tatsächlich Seoul. Und vor Seoul war es?
Sanya.
Richtig.
Das war geraten.
Wunderbar.
Ja.
Obwohl Jakarta auf Indonesien zählt auch zu Asien.
Ja,
ne?
Würde ich, glaube ich, noch dazu zählen, ja.
Dann ist es Jakarta gewesen, ja.
Na gut. So, machen wir jetzt das Auto an und fahren in den Feierabend. Okay.
Wunderbar, prima.
Dann ein schönes Rennwochenende dir, Tobi.
Okay, ebenso.
Und uns allen auch ein schönes Rennwochenende. Wir hören uns in der Analysefolge wieder. Macht's gut.
Ciao.